Gut, unsere Predigt hat eine Grundlage, nämlich Epheser 2, Vers 19. Da steht, ihr seid ein Mitglied in Gottes ureigenste Familie und gehört zu Gottes Haushalt zusammen mit jedem anderen Christen. Wichtig, die Begriffe Mitglied, Familie, Gehören und Haushalt, das werden wir nachher in mehr Detail anschauen. Christus kennenlernen. Wir werden in den nächsten Wochen, und ich bin noch nicht mal sicher, wie viele Wochen das sind, uns immer wieder so ein paar verschiedene Themen anschauen. Zuerst werden wir die Themen anschauen, was heißt Mitgliedschaft, was heißt dazugehörig zu sein zu dieser Arche Lübeck. Dann geht es weiter in dem in Jesus wachsen, also was heißt das, gereift sein, ein mündigen Christ in Jesus Christus zu sein. Dann werden wir ein kleines bisschen weitergehen, was heißt das, eine Hingabe zum Dienst, wozu hat Gott uns persönlich berufen, wo ist unser Platz. Und dann geht es weiter auch in Jesus mitteilen, diese Hingabe hin zu Evangelisation. Wir sind aus Salz und Licht in diese Welt hineingestellt und Gott möchte uns auch aus Salz und Licht gebrauchen. Und deshalb kommen neue Leute auch zum Glauben und diesen von Gott gegebene Kreislauf geht weiter. Um das deutlich zu machen, würde ich gerne den nächsten Bild hier zeigen. Wir haben eine Gesellschaft, in der wir versuchen, die Leute zu bewegen, hier als Gottesdienstbesucher dabei zu sein. Das heißt einfach mal Gäste. Aus Gäste werden irgendwann mal Mitglieder. Aber das ist noch nicht zu Ende. Aus Mitglieder werden heute auch irgendwann gebende Gemeindemitglieder. Ich weiß, dass nicht jeder hier die Zehnte gibt. Wer auch immer das ist, keine Ahnung. Aber es ist eine Stufe dazwischen. Und dann aus den reifenden Mitgliedern werden auch Mitarbeiter, die sich einbringen mit ihren Gaben und Fähigkeiten, wo sie so sind. Man könnte auch sagen, Kirchendistanzierte werden zu regelmäßigen Besucher, werden zu aktiven Mitarbeitern, werden zu reifenden Mitgliedern und die werden hin zu Mitarbeitern. Und dieses Prozess, dieses Veränderungsprozess möchte ich in den nächsten paar Wochen mit uns hier anschauen. Die Grundlage dieser Predigt nochmal, die Gemeinde ist eine Familie. In der Bibel heißt es Gottes Haushalt. Es heißt nicht, die Gemeinde ist wie eine Familie. Es heißt, die Gemeinde ist eine Familie. Sie ist eine geistliche Familie. Und unsere geistliche Familie wird selbst unsere leibliche Familie überdauern. Die Bibel sagt aus, dass es im Himmel keine Ehe gibt. Aber es sind Christen im Himmel. Und wir werden im Himmel also verwandt sein, zusammen. Und diese Familie wird tatsächlich die Blutsverwandtschaft hier auf der Erde überdauern. Nun, einige Familien sind krank, einige sind stark, einige schwach, einige sind klein, einige groß. Das gilt auch für Gottes Familie, die Gemeinde. Wir werden später in ein paar Wochen anschauen, was eine gesunde Gemeindefamilie ausmacht. Aber erst zweitens, Gott erwartet, dass Sie, dass wir Mitglied einer Gemeindefamilie sind. Ihr seid ein Mitglied in Gottes ureigenste Familie, haben wir vorher gelesen aus Epheser. Das bedeutet, dass es Gottes Wille ist, es ist nicht eine von mehreren Möglichkeiten. Jeder Christ braucht eine Gemeindefamilie. Ein Christ ohne Gemeindefamilie ist wie, wenn jemand sagt, ich möchte gerne in der Bundesliga mitspielen, aber ich möchte keine Mannschaft angehören. Ich möchte in der Armee sein, aber in keiner Einheit dienen. Ich möchte eine Biene sein, aber kein Bienenstock dazugehören. Ich möchte gerne in einer Band sein, ich möchte große Musik spielen, aber ich möchte nicht unbedingt jetzt dann dazugehören zu irgendeiner Gruppe. Tatsache ist, dass wir einander brauchen, um in unserem christlichen Glauben stark zu sein. Man muss wissen, dass das Wort Gemeinde, wenn es in der Bibel vorkommt, auf zweierlei Art gebraucht wird. Zunächst einmal wird es für alle Christen gebraucht, die es jemals in der Geschichte gelebt haben. Das ist die weltweite Gemeinde. Zur weltweiten Gemeinde gehören alle Gläubigen auf der ganzen Welt, ganz gleich, welche Konfession sie angehören. Das ist die eine Sache. Das Wort Gemeinde wird auch in Bezug auf eine örtliche Gemeinde, eine bestimmte Ort gebraucht, wie in der Bibel, in die Gemeinde in Korinth, die Gemeinde, die sich im Haus von Lydia getroffen hat, die Gemeinde, die sich auf einem Hügel versammelt hat, oder wie die Gemeinde hier in der Arche Lübeck. Es wird in einem örtlichen Bezug gebraucht. Im allgemeinen, im weltweiten Sinn wird es nur viermal in der Bibel gebraucht, sonst immer für eine Ortsgemeinde. Eine bestimmte Gruppe von Gläubigen, wie es heute Morgen sich versammelt haben. Nun, wenn wir gläubig geworden sind, sind wir automatisch Teil dieser weltweiten Gemeinde. Automatisch in dem Moment, wo wir unser Leben Jesus Christus übergeben haben. Aber zu einer Ortsgemeinde gehören wir lange noch nicht. Erst wenn wir uns dazu entschließen. Ungefähr so. Mit der leiblichen Geburt, wir gehören mit der Geburt automatisch der menschlichen Rasse an. Wir haben keine Wahl. Ein Mensch gehört im Augenblick seiner Geburt dazu. Aber zu einer örtlichen Familie haben wir erst dann gehört, als uns jemand zum Krankenhaus mit nach Hause genommen hat. Sollte selbstverständlich sein. Ist nicht immer. Und genau darum geht es hier. Wir müssen zu einer Familie Gottes vor Ort gehören. Eine Frau hat einmal gesagt, ich brauche keine Ortsgemeinde anzugehören. Ich gehöre zur unsichtbaren weltweiten Gemeinde Jesu. Und das ist super, kann man denn sagen. Und wenn du krank bist, wer besucht dich denn im Krankenhaus? Der unsichtbare weltweite Pastor? Wir brauchen jemanden aus Fleisch und Blut, der da ist für uns. Nun, in der Bibel gibt es über 30 Gebote, die man nicht befolgen kann, wenn man sich nicht eine örtliche Gemeinde anschließt und sagt, das ist meine Gemeindefamilie. Nun, drittens, ein Christ ohne Gemeindefamilie ist ein Waisenkind. Es heißt, er gehört zu Gottes Haushalt mit allen anderen Mitgliedern der Gemeinde. Gott hat uns mindestens 30 verschiedene Anweisungen im Neuen Testament gegeben, die nicht zu folgen sind ohne eine Ortsgemeinde. Nun, es gibt so eine Spezies von Christen, die ich leider gut kenne. Das sind Christen, die wie Schmetterlinge von Gemeinde zu Gemeinde so hüpfen. Diesen Sonntag bin ich hier, nächsten Sonntag dort und dann bin ich auf diesem Kongress und dann bin ich auf jenem Kongress und dann bin ich da in dieser Gemeinde mal. Also die hüpfen von einer Gemeinde zum anderen. Denn die Bibel sagt uns, dass man ein Teil am Leib Christi ist, wenn man Christ ist. Man könnte die Hand, das Ohr, die Auge, die Nase, die Leber sein. Nun, was würdest du sagen, wenn ein Leber plötzlich sagt, ich glaube, ich gehöre eine Woche lang zu diesem Körper und in der nächsten Woche zu jenem Körper. Und dann die Woche danach ganz woanders hin. So dieser lose Leber würde schnell abschrumpfen und sterben. Denn es muss zu einem Leib, ein Körper, eine Gemeinde dazugehören. Gibt es irgendwelche Unterschiede zwischen Christen und Mitgliedern einer Gemeindefamilie? Eigentlich liegt dieses Wort da drin, ein Unterschied bei einem Wort Verpflichtung. Ich werde Christ, indem ich mein Leben Jesus Christus anvertraue. Ich werde Mitglied einer Gemeinde, indem ich mich anderen Gemeinden, anderen Christen gegenüber verpflichte und verpflichtet weiß. Ich sage, das wird meine Gemeindeheimat, wo ich gebe und wo ich empfange, wo ich diene und wo mir gedient wird, wo ich liebe und wo ich geliebt werde. Nun, was macht die Arche Lübeck zu einer Familie? An einem normalen Sonntagvormittag sind rund 25 Leute vielleicht hier im Gottesdienst. Die kommen aus ganz unterschiedlichen Hintergründen, haben unterschiedliche Gottesdienstformen schon erlebt, haben unterschiedliche Sprachgeschichten, unterschiedliche IQs, unterschiedliche Vorstellungen. Wir unterscheiden uns so sehr voneinander, jedoch wir sind eine Gemeinde. Und was macht uns denn zu dieser Gemeinde? Es gibt vier Punkte. Zuerst sollte es sein, unsere Erlösung, was Gott für uns getan hat. Zweitens, unsere Mission. Warum wir als Gemeinde überhaupt existieren? Warum gibt es uns? Drittens, unsere Strategie. Wie wir unseren Auftrag erfüllen. Und viertens, unsere Struktur. Wann und wo wir diesen Auftrag erfüllen. Ich will zu Christus und zu der Gemeindefamilie dazugehören. Das ist das Ziel von dieser Predigtreihe, dass wir nachher sagen können, ja, Herr, ich will zu Christus gehören und ich will hier zu dieser Arche Lübeck dazugehören. Unsere Erlösung. Was bedeutet es, Christ zu sein? In Galater 3, Vers 26, 27 und 28 steht denn da, ihr seid alle durch den Glauben Kinder Gottes in Christus Jesus. Man beachte, es ist nicht durch die Gemeinde, nicht durch die Taufe, nicht durch gute Werke, es heißt durch den Glauben an Jesus Christus werden wir Gottes Kinder. Denn ihr alle, die auf Christus getauft seid, habt Christus aus Gewand angelegt. Es gibt nicht mehr Juden und Christen. Es gibt nicht mehr Sklaven und Freie, nicht mehr Mann und Frau, denn ihr seid alle eine in Christus Jesus. Nur das bedeutet, dass wenn wir gläubig geworden sind und in der Familie Gottes aufgenommen worden sind, dass es in Gottes Augen kein Unterschied mehr da ist. Denn wir sind vereint zu einer Familie. Es gibt keinen Platz in der Gemeinde für Diskriminierung, alt gegen jung, neu gegen alt oder sonst was. Es gibt keinen Platz für Rassismus, ob man Aussiedler ist oder Amerikaner ist oder Deutscher ist oder dann Afrikaner ist oder Iraker ist. Es gibt keinen Platz, denn in Gottes Augen sind wir alle gleich. Denn wir gehören alle zu seiner wertvollen Gemeinde dazu. Die Menschen auf diesem Planet, zwei Folien weiter bitte, wollen eigentlich nur eine Sache denn haben, nämlich erst einmal glücklich sein. Nun, einige Menschen versuchen ihr Glück zu finden im Vergnügen. Sie probieren verschiedene Sachen aus. Diese Pille, jene Pille, diesen Trip, suchen nach dem Sinn des Lebens. Einige suchen das Glück in Prestige, Macht. Wenn ich der Erste bin, wenn ich als Erste beliebt bin, dann, wenn ich berühmt bin, wenn ich populär bin und so weiter, dann werde ich erst glücklich sein. Tatsache ist, dass echtes Glück aus der Erkenntnis kommt, dass das Glück nicht in Vergnügen ist, nicht im Besitz ist, nicht in Macht liegt, sondern darin, dass ich meine Bestimmung verstehe. Unser Glückseligsein in diesem Leben kommt daraus, dass wir verstehen, wozu wir hier auf dieser Erde sind. Warum bist du hier? Warum sind wir überhaupt hier? Warum bin ich hier? Nun, die Bibel lehrt, dass Gott mich geschaffen hat, um mich zu lieben. Ich glaube, das ist die nächste Folie, bitte. Epheser 1, Vers 4 sagt, ich habe dich je und je geliebt, Gottes Worten. Denn in ihm hat er uns erwählt vor der Erschaffung der Welt, damit wir heilig und untadelig leben vor Gott. Er hat uns aus Liebe im Voraus dazu bestimmt, seine Söhne und Töchter zu werden durch Jesus Christus und nach seinem gnädigen Willen zu ihm zu gelangen. Wir sind geschaffen worden von Gott, um von Gott geliebt zu werden. Hätte ich euch vorher gefragt, was ist eure Lebensbestimmung? Ich glaube nicht, dass jemand das gesagt hätte. Ich bin da, damit Gott mich lieben kann. Und mir fällt es sehr schwer, Gottes Liebe manchmal einfach anzunehmen. Gott, ich liebe dich auch und deshalb will ich dieses und jenes für dich tun. Ich bin ein Leistungsmensch. Ich tue etwas und dadurch versuche ich, meine Liebe zum Ausdruck zu bringen. Und Gott will uns manchmal sagen, bleib still, ich will dich einfach nur so knuddeln. Gott, wirklich, du willst mich einfach nur so in den Arm nehmen? Diese Liebe, die Gott uns geben will, ist unbegreiflich groß. Und wir haben solche Schwierigkeiten manchmal damit, das anzunehmen. Denn wir sind geschaffen worden, um eine persönliche Beziehung zu Gott zu haben. Und zweitens, seine Schöpfung zu verwalten. Das macht uns so einzigartig. Gott schuf also den Menschen nach seinem Ebenbild. Aus Abbild Gottes schuf er ihn. Und Gott segnete sie, 1. Buch Mose, und Gott sprach zu ihnen, seid fruchtbar und vermehrt euch, bevölkert die Erde, unterwerft sie euch und herrscht über die Fische des Meeres, über die Vögel des Himmels und über alle Tiere, die sich auf dem Land regen. Die Bibel sagt, Gott gibt uns alles reichlich, was wir brauchen. Gott sagt, ich setzte die Menschen über die gesamte restliche Schöpfung. Und sie sollten über diese übrige Welt herrschen. Er hat uns diese Verantwortung gegeben, damals zuerst Adam und Eva und dann auch uns. Und das Gute daran ist, dass wir Gefallen daran finden, wenn wir die Welt als Gottes Stellvertreter verwalten. Jesus drückte es ein bisschen anders aus. Johannes 10, Vers 10. Ich bin gekommen, sagt Jesus, damit ihr das Leben habt. Und es in Fülle habt. Wenn Jesus kam, um uns Leben zu geben, bedeutet das, dass wir nicht wirklich leben, bis wir Jesus kennen. Tatsächlich leben wir nicht. Wir existieren nur, bis wir Jesus Christus kennenlernen. Weil wir dazu geschaffen worden sind, Gott zu lieben und von ihm geliebt zu werden. Ihn zu kennen und von ihm erkannt zu sein. Das ist unsere Bestimmung. Dazu sind wir auf diesem Planet hier. Nicht nur, um Sauerstoff in CO2 zu verwandeln, irgendwann eines Tages dann zu sterben. Gott hat uns geschaffen, um mit ihm Gemeinschaft zu haben. Und deshalb bringt dieses Gott zu kennen und ihn zu lieben so einen großen Gewinn für unser Leben. Denn es schafft ein reines Gewissen. Gott gibt uns einen Lebenssinn, Kraft, Stärke, Leben, Frieden, Zufriedenheit, Zuversicht und Erfüllung. Gott hilft uns in unserer Schwachheit. Gott gibt uns unsere Sicherheit. Er ist unsere Burg, unser Schild. Gott ist unsere Freiheit, der uns erlaubt, Dinge zu tun, die gut sind für uns. Das sind die Vorteile, wenn man eine Beziehung zu Christus hat. Ich rede nicht hier von einer Religion. Ich rede von einer persönlichen Beziehung zu Christus. Und das ist der Lebensstil, den Gott für uns vorgesehen hat. Nun, warum sind denn die meisten Menschen nicht wirklich glücklich? Wo liegt das Problem? Nun, das Problem ist folgendes. Der Mensch hat ein natürliches Verlangen, selbst der Boss zu sein. Und dabei Gottes Grundsätze zu ignorieren. Das kann man ständig in unserer Gesellschaft hören und sehen. Man hört Sätze wie, ich konzentriere mich auf das Wesentliche. Ich ziehe mein eigenes Ding durch. Wenn du dich gut dabei fühlst, dann mach es, ganz egal, was Gott sagt. Mit anderen Worten, die Welt sagt, es ist mein Leben und ich mache, was mir gefällt. Der großartige Theologe Frank Sinatra hat gesungen, I did it my way. Ich habe es auf meine eigene Art und Weise gemacht. Denn wir wollen unser eigener Herr sein. Wir wollen nicht, dass Gott unser Chef ist. Wir wollen selbst Chef sein. Und diese Haltung nennt die Bibel Sünde. Der Mittelpunkt der Sünde ist das Ich. Ich will. Ich will mein eigenes Ding tun. Ich will mein eigener Chef sein. Ich will mein Leben so leben, wie ich selbst will. Unabhängig von Gott. Die Bibel lehrt, dass wir alle diese Probleme haben. Wir haben alle uns verirrt, wie Schafe. Jeder ging für sich seinen eigenen Weg. Heute würde man sagen, wir alle sind in die Irre gegangen und wir alle haben unser eigenes Ding gedreht. Die Bibel sagt, wenn wir sagen, dass wir keine Sünde haben, führen wir uns selbst in die Irre und die Wahrheit ist nicht in uns. Nun, das Traurige daran ist, dass Sünde unsere eigene Beziehung zu Gott zerstört und uns dazu veranlasst, uns vor Gott zu fürchten und zu versuchen, unser Leben außerhalb seines Willens zu führen. Nun, es ist erstaunlich, wie die meisten Menschen vor Gott so Angst haben. Ich rede nicht von einer Gottesfurcht, wo es ein Respekt ist. Ich rede von Angst, Panik. Wenn sie auf der Arbeit mit einigen Freunden zusammen sind und reden und sie Gott erwähnen, geht es bei vielen Menschen sozusagen die Rouladen herunter. Sie werden nervös, weil sie vor Gott Angst haben. Warum? Weil viele Menschen ihr eigener Herr sein wollen und wissen, dass die Beziehung zwischen ihnen und Gott kaputt ist, zerbrochen ist. Sie mögen es nicht verstehen, aber irgendwie spüren sie das. Jesaja 49 sagt es, euer Schuld besteht wie eine Mauer zwischen euch und euer Gott. In Römer 3, Vers 23 steht, alle haben gesündigt und die Herrlichkeit Gottes verloren. Und wenn es alle heißt, schließt sich jede Person mit ein. Egal, ob das Mutter Therese ist oder Uli Pazani oder sonst jemand. Wir haben alle gesündigt. Alle hier im Raum, alle, die wir kennen. Wir haben alle gesündigt und es gibt keinen vollkommenen Menschen auf diesem Planet. Denn wir haben alle unsere Probleme, alle unsere Schwächen und wir haben alle vor Gott versagt. Nun, was macht man mit diesem Versagen? Gott hat sich uns abgewendet, da wo wir gesündigt haben, und man versucht, diese Leere auszufüllen. Alkohol, Drogen, eine Affäre, Therapie, ein Kick. Man möchte die Leere irgendwie im Herzen füllen. Man sehnt sich, ohne es zu wissen, nach einer Beziehung, lebendige Beziehung mit einem Gott. Denn wir wurden dazu geschaffen. Das ist unsere Bestimmung, mit Gott in Beziehung zu treten, mit Gott eine Beziehung zu leben. Wir müssen lernen, diesen falschen Wegen aufzugeben und Jesus Christus nachzufolgen. Kennen wir Menschen, die sagen, ja, meine Mutter war Christ und deshalb bin ich auch Christ? Ich nenne das so die Erlösung durch Vererbung. Nicht sehr logisch, oder? Denn wenn meine Mutter verheiratet war, heißt nicht, dass ich mit 13 automatisch auch verheiratet bin. Es gibt keine Vererbung vom Christsein, genauso wenig wie es eine Vererbung gibt vom anderen Zuständen. Ich bin nur verheiratet, wenn ich mich dazu entschließe. Unabhängig, ob meine Mutter verheiratet war oder nicht. Manche Leute sagen, es ist ganz egal, was ich glaube, solange man es aufrichtig glaubt. Das Problem daran ist, dass man sich aufrichtig irren kann. Ich könnte aufrichtig glauben, dass eine Flüssigkeit Wasser ist, lass aber diese Flüssigkeit stattdessen Gift sein. Ich wäre aufrichtig tot, wenn ich das trinke. Ich habe einmal gelesen von einem Flugzeug, der aufrichtig gegen einen Berg geflogen ist. Der Mann glaubte, dass er auf der richtigen Höhe war. Aber das ging nicht gut. Einfach, weil wir fest an etwas glauben, weil wir einfach aufrichtig etwas tun wollen, heißt es lange nicht, dass es dann korrekt sein muss. Aufrichtig genügt nicht, in den Himmel zu kommen. Manche Leute sagen, ach, kein Problem, ich werde meine schlechten Gewohnheiten aufgeben. Danach kann ich denn mit Gott Gemeinschaft haben. Das nenne ich persönlich Erlösung durch Subtraktion. Ich tue dieses nicht, ich lasse jenes, ich trinke nicht, ich rauche nicht, ich fluche nicht, ich tue auch kein Mensch was Böses. Reicht das, um gerettet zu sein? Natürlich nicht. Zum Leben als Christ gehört viel mehr als nur ein paar, das tut man nicht. Ich werde fleißig arbeiten und es mir verdienen. Das ist Erlösung durch Dienst. Ich werde fromm sein und in die Kirche gehen. Das ist auch eine falsche Vorstellung, die viele, viele Menschen haben. Sie stellen sich vor, dass Gott eine Waage hat. Und auf der einen Seite kommen meine schlechten Taten, auf der anderen Seite das, was ich gut getan habe. Und solange es dann richtig umkippt in der richtige Richtung, wird er sagen, oh, du hast es verdient, hineinzukommen, bitteschön. Das ist schlicht nicht wahr. Die Bibel sagt, dass der Himmel der Ort der Vollkommenheit ist. Dort kommen nur vollkommene Menschen. Wenn Gott unvollkommene Menschen hineinlassen würde, wäre Gottes Ort, der Himmel, nicht mehr vollkommen. Und nur durch Jesus Christus haben wir diese Erlösung bekommen. Jesus Christus starb für uns am Kreuz. Die Lösung ist, Jesus sagte, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben und niemand kommt zum Vater, außer durch mich. Jesus sagte nicht, ich bin vielleicht der Weg. Jesus hat nicht gesagt, ich zeige den Weg. Jesus sagte, ich lehre den Weg. Jesus sagte auch nicht, ich suche den Weg. Er sagte, ich bin es. Ich bin die Wahrheit. Ich bin der Weg. Glauben wir das? Leben wir das? Nun, was möchte Gott, dass ich tun soll? Erst einmal bekennen. Jeder hier muss bekannt haben, dass Jesus Christus, dass wir gesündigt haben. Um Christ zu sein, um Mitglied zu sein, um ein ganzes Leben mit Gott zu haben, vielleicht haben wir schon mal gefragt, bin ich wirklich Christ? Vielleicht haben wir Zweifel daran gehabt. Haben wir unsere Sünden vor Gott bekannt? Haben wir Gott um Vergebung gebeten, dass wir ihm nicht immer den ersten Platz unser Leben gegeben hat? Die Bibel sagt, wenn wir unsere Sünden bekennen, dann ist er treu, ungerecht. Und er vergibt uns die Sünde und reinigt uns von allem Unrecht. Zweitens sollten wir glauben. Wir müssen lernen zu glauben, dass Jesus Christus gestorben ist für meine Sünden zu zahlen, als Opfer. Und denn am Ostern ist er auferstanden und lebt heute. Die Bibel sagt, denn wenn du mit deinem Mund bekennst, Jesus ist der Herr, und in deinem Herzen glaubst, Gott hat ihn von den Toten auferweckt, so wirst du gerettet werden. Du wirst auferstehen. Viele Christen fragen sich ihr Leben lang, komme ich wirklich in den Himmel? Wenn du glaubst, dass Jesus für dich gestorben ist, dann schenkt er dir ein neues Leben und er nimmt es nicht weg. Fühle ich mich immer danach? Nein. Aber Gott ist treu, auch wenn wir manchmal untreu sind. Drittens, wir müssen lernen, Gottes kostbare Geschenk der Erlösung anzunehmen. Versuche es nicht zu verdienen. Die Bibel sagt, denn aus Gnade seid ihr durch den Glauben gerettet, nicht aus eigener Kraft. Gott hat es geschenkt, nicht aufgrund eurer Werke, damit keine sich rühmen kann. Was für ein schrecklicher Ort wäre der Himmel, wenn wir den Himmel verdienen müssten. Guck mal, man würde sagen können, ich bin hier, weil ich einem alten Mütterchen über die Straße geholfen habe. Naja, der andere würde sagen, ich bin hier, weil ich Mutter Teresa war. Man gelingt nicht in den Himmel, weil man sich irgendwie angestrengt hat. Wir kommen dahin, weil es ein kostenloses Geschenk der Gnade ist. Und viertens und zum Schluss, wir mussten Jesus bitten, in unser Leben zu kommen. Wir mussten erlauben, dass Jesus Chef und Herr unseres Lebens wird. Vielleicht sollten wir einfach irgendwann mal in unserer stille Ecke was aufschreiben. Betrieb meines Lebens steht unter einer neuen Leitung. Es gab eine Veränderung, nicht mehr ich, sondern Gott. Die Bibel sagt, alle, die ihn aufnehmen, gibt er das Recht, Gottes Kinder zu werden. Alles, was wir noch tun müssen, ist ihm zu vertrauen, dass er uns retten wird. Jeder, der das glaubt, ist wiedergeboren. Können wir diese Schritte geben? Können wir ein Gebet beten mit Menschen, die diesen Weg zu Jesus Christus finden wollen? Wie, lieber Jesus, danke, dass du mich geschaffen hast. Danke, dass du mich liebst. Sogar als ich dich nicht beachtet habe und meinen eigenen Weg gegangen bin, hast du mich dennoch geliebt. Ich weiß, dass ich dich in meinem Leben brauche. Ich bereue sehr meine Sünden und ich bitte dich, vergib mir. Nun danke, dass du am Kreuz für mich gestorben bist. Bitte hilf mir, es besser zu verstehen. So gut ich kann, möchte ich dir ab jetzt nachfolgen. Bitte komm in mein Leben. Bitte mach mich innerlich zu einem neuen Mensch. Ich nehme gerne dein Erlösungsgeschenk an. Herr, hilf mir bitte, aus Christ zu wachsen. Können wir so ein Gebet mit Menschen beten? Haben wir so ein Gebet gebetet? Die Bibel sagt, wer den Namen des Herrn anruft, der wird gerettet sein. Haben wir diesen Namen des Herrn Jesus angerufen? Haben wir verstanden, was es heißt, geistlich wiedergeboren zu sein? Die Bibel sagt, es gibt zwei christliche Rituale oder Sakramente, an denen wir teilnehmen dürfen, nachdem wir gläubig geworden sind. Das eine ist Taufe, das andere ist Abendmahl. Und damit werde ich schließen, weil ich werde nächste Woche darüber sprechen. Was bedeutet denn für uns Taufe? Was bedeutet für uns Abendmahl? Was bedeutet es denn, da in Christus zu wachsen und zu gedeihen? Diese Grundlage habe ich gelegt. Was ist Erlösung? Was heißt es, Christ zu sein? Und darauf möchte ich auch bauen in den kommenden Wochen. Ich möchte mit uns beten. Jesus Christus, wir danken dir von ganzem Herzen für all das, was du getan hast. Wir danken dir für dieses Erlösungswerk, was wir persönlich angenommen haben, was wir persönlich von dir geschenkt bekommen haben. Und danke, Jesus Christus, dass du uns helfen wirst, diese gute Nachricht, dein Evangelium weiterzugeben an Menschen, die es bisher noch nicht geahnt haben. Denn unser Sinn unseres Lebens ist es, dich zu lieben und von dir geliebt zu werden. Und ich möchte bitten, dass andere Menschen dieses wunderbare Geschenk der Gnade erfahren und annehmen werden. Rüste du uns als Gemeinde dazu aus und hilf uns, Vater, diesen Auftrag, deinen Auftrag hier wahrzunehmen, in den Orten, in denen du uns hingestellt hast. Danke, Herr. Amen. Ich würde gerne Folgendes. Es gibt eine Gemeindeversammlung heute. Und ich würde... Okay, gut. Gut, wenn wir... Gut. Machst du erstmal mit dem Bau anfangen?
Ich hol die mal rein.
Nee, du machst nicht mit dem Bau am Anfang, ne?
Doch, kann ich machen, aber ich lasse erstmal.